Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Herzlich willkommen zu Folge 38 vom Podcast Berufsjugendlich. Wie gewohnt an den Mikrofonen Jendrik.
Und Anna, hallo.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass du wieder dabei bist. Es ist Freitagnachmittag und wir nehmen die Folge 38 auf und starten natürlich mit dem bewährten Punkt, was war denn eigentlich los bei uns? Und Anna, ich kann dir sagen, mein Schrank wurde geliefert.
Das wäre das allererste, was ich gefragt hätte. Ne? Ja. Toll, deine Termine, aber was ist mit deinem Schrank?
Ja, wirklich, was ist mit meinem Schrank? Er wurde geliefert, aber er ist noch nicht aufgebaut. Er liegt jetzt seit 10 Tagen, liegen diese Pakete hier. Ich habe es noch nicht geschafft, so einen schwedischen Möbelhausschrank aufzubauen. So, quasi. Also das ist natürlich die wichtigste Information vorweg. Wir hatten einen wirklich spannenden Klausurtag zum Thema Antirassismus. Da sind wir in einem großen Prozess gerade mit einem unserer Mitgliedsverbände. Das war cool. Ich durfte im Fachteam Außenvertretung, also das ist so das Wort für Jugendpolitik bei uns im CVM, durfte ich das Unperfekthaus zeigen, meinen KollegInnen. Das ist wirklich ein schöner Ort, dass die das auch mal kennenlernen. Und besonders irgendwie auch Freunde aus Peru getroffen. Die kommen eigentlich aus Deutschland, sind aber für 5 Jahre in Peru und machen dort internationale Arbeit und berichten jetzt auf dem Bergfest sozusagen über ihre Arbeit dort in den deutschen CVMs. Und das war irgendwie cool, weil ich dachte, wo ist die Zeit hin? 2,5 Jahre schon wieder um, entsprechend irgendwie. Und wo ist die Zeit hin? Das ist auch noch so ein persönliches Ding, was ich hier teile. Ich habe mal wieder gedacht, als Sommerkind feiere ich meinen Sommergeburtstag. Keine gute Idee. Es ist wirklich keine gute Idee gewesen. Ich wollte ja meine ganzen Bubbles mal zusammenführen, dass alle sich begegnen mit Currywurst und Bierchen im Unperfekthaus und alle begegnen sich. Aber natürlich, am 26. Juli hat einfach niemand Zeit. Also ich habe wirklich ungelogen 25, 30 Absagen bekommen. So, schade.
Ist es eine Einladung an unsere HörerInnen in die schönste Stadt NRWs, Deutschlands, du weißt schon, zu kommen?
Ja, wir könnten natürlich dann gemeinsam Geburtstag feiern, aber vielleicht mache ich es auch an einem anderen Tag.
Okay.
So, ich wollte damit einfach nur mein persönliches Luxusleid teilen, dass ein Geburtstag im Sommer zwar viele Vorteile hat, das schöne Wetter, aber es ist halt auch fast niemand da.
Ja,
so.
Ja.
Naja, aber es gibt Schlimmeres, deswegen so. Es waren halt viele Menschen unterwegs. Wo warst du unterwegs?
Ja, ich bin bin ich durch Essen durchgefahren? Bestimmt. Ich war in NRW. Ich habe in Hamm unterrichtet, Partizipation als Methode der sozialen Arbeit. Und es war total spannend. Ich habe danach auf Insta gefragt, wer meiner FollowerInnen aus der sozialen Arbeit denn mal im Studium so ein Seminar nur zum Thema Partizipation hatte. Stellt sich raus, nur sehr wenige. Es ist wirklich sehr erschreckend wenige. Beteiligung wird entweder als Querschnittsthema verstanden und taucht dann im Rahmen aller Seminare irgendwie so ein bisschen auf. Also manchmal im Sinne von Haltung, manchmal auch einfach also als Worthülse oder am Rande eines bestimmten Seminars. Aber auch ganz häufig einfach gar nicht. Das wird so ein bisschen vorausgesetzt und gar nicht reflektiert. Und also das würde ich mir anders wünschen, denn ja klar, Beteiligung ist eine Haltungsfrage, sprechen wir auch häufig genug drüber, die nicht nur die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen betrifft. Also ich rede hier nicht spezifisch von Kinder- und Jugendbeteiligung. Ich rede auch von Beteiligung von wohnungslosen Menschen, suchterkrankten Menschen, Menschen mit Behinderung. Aber es geht halt auch doch immer wieder darum, Beteiligung in einem größeren politischen Kontext anzuschauen und ja auch mal eine Methode kennenzulernen und auszuprobieren. Also wenn ich große Augen kriege als ich die Methode World Café erklärt habe, merke ich ja wieder so, naja, ich komme halt aus dem Jugendverband. Für uns ist das alles so total klar, dass wir mit verschiedenen Warm-ups und verschiedenen Methoden und mit so einem Moderationskoffer ganz viel anfangen können, um partizipativ dann mit unserer Haltung zu arbeiten. Aber das ist dann schon noch mal was anderes im Ehrenamt als im Studium, wenn man dann eben zum Beispiel auch irgendwann als Sozialarbeiterin in einem Jugendamt arbeitet. Also das ist mir noch mal klar geworden, Jendrik, du und ich, wir reden über so eine Selbstverständlichkeit von Beteiligung, jetzt natürlich auch hauptsächlich mit dem Fokus auf Kinder und Jugendliche. Aber da steckt auch, also wir haben das auch irgendwo gelernt. Das ist auch was, was man lernt mit der Zeit und nichts, was man einfach so voraussetzen kann. Und vor allen Dingen bei SozialarbeiterInnen finde ich das nochmal ganz wild. Ja, und frag mich, wie könnte man das irgendwie an Hochschulen besser verankern? Das hat mich beschäftigt so.
Heute widmen wir uns einem Thema, das oft übersehen wird. Obwohl es eigentlich über 200.000 junge Menschen betrifft, das Leben in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Ob wir da an Wohngruppen, Heime, sozialpädagogische Lebensgemeinschaften denken, hinter diesen Begriffen stecken Geschichten, da gibt es Herausforderungen, es sind Träume, viel Arbeit, Verwaltungsfragen und auch jede Menge Vorurteile. Der Begriff Familie, das klingt erstmal nach Sicherheit, Zugehörigkeit, vielleicht aber auch für manche nach Chaos und Streit. Und für die meisten von uns, von euch, ist vermutlich Familie etwas, das einfach da ist. Familie wird aber auch unterschiedlich verstanden. Es gibt eine sehr romantisierte Vorstellung von Papa, Mama und Kinder, aber das ist ja schon ganz lange nicht mehr die einzige Realität. Kinder wachsen in queeren Familien auf, in Patchwork-Familien mit einem Elternteil, was in der Regel auch noch die Mutter ist, oft in Wechselmodellen nach einer Trennung, ohne Geschwister, mit vielen Geschwistern und so weiter. Und unbegleitet geflüchtete Minderjährige leben zum Beispiel in Deutschland ohne ihre Familie teilweise. Was ist also, wenn das Konzept von in der eigenen Familie leben gar nicht so selbstverständlich ist? Was, wenn ein Kind in einer biologischen Familie nicht die Versorgung und Zuneigung erhält, die es für ein gewaltfreies, gesundes und stärkendes Aufwachsen eigentlich braucht? Und was, wenn ein Gericht oder ein Jugendamt darüber entscheiden, wo ein Kind lebt und mit wem?
Ja, für viele junge Menschen in Deutschland ist es Alltag. Sie wachsen nicht bei ihren sogenannten leiblichen Eltern. Ich finde das Konzept auch, ne? Wir haben gerade über queere Familien gesprochen. Das ist ein schwieriges Konzept. Sie wachsen eben nicht bei ihren Eltern, bei ihrer Familie auf, sondern in Pflegefamilien, in Wohngruppen oder in stationären Einrichtungen. Oft stellt sich dann die Frage für eine junge Person, wer darf eigentlich darüber bestimmen, wer für mich oder was für mich Familie bedeutet? Und ich finde diese Frage eben nicht nur besonders emotional aufgeladen, sie ist auch eine klare jugendpolitische Frage, denn sie berührt Grundrechte, es geht um das Thema Beteiligung, das Vertrauen in staatliche Institutionen und die Anerkennung von vielfältigen Lebensformen. Was brauchen also junge Menschen, die nicht bei ihren Eltern leben können? Vielleicht auch nur temporär, ne? Kann ja auch ein Zeitraum sein. Wie erleben junge Menschen den Alltag in Einrichtungen? Wo werden sie gehört, wo nicht? Und was muss sich politisch ändern, damit sie nicht nur versorgt werden, Dach über dem Kopf, Bett, was zu essen, Schule, sondern dass sie auch gesehen werden mit ihren Wünschen, Bedürfnissen, Sorgen, dass sie beteiligt werden, dass sie gestärkt werden. Für uns sind es Fragen, die den Kern von Jugendpolitik treffen, die ja komplex zu beantworten sind, weil alle Menschen sind Gott sei Dank sehr unterschiedlich. Die Betroffenen werden aber auch häufig genug unsichtbar gemacht in der Debatte um Kinderrecht, um Jugendbeteiligung. Und ja, Jendrik, ich finde auch, so in unserer eigenen Bubble, wenn es um die Jugendverbandsarbeit geht, gibt es nicht ausreichend Wissen, Sensibilität, aber eben auch keine Berührungspunkte mit jungen Menschen, die in stationären Einrichtungen leben. Haben wir das überhaupt im Blick, was junge Menschen in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe brauchen, wie sie leben? Ich bin mir da ehrlich gesagt ein bisschen unsicher.
Und dazu sprechen wir heute mit zwei ganz besonderen Gästen. Zum einen mit Eike Schäfer. Eike ist pädagogische Fachkraft in einer stationären Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe in Ostwestfalen. Und mit Said. Said ist 19 und lebt seit 5 Jahren in genauso einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Und wir freuen uns sehr, dass die beiden zugesagt haben.
Herzlich willkommen bei Berufsjugendlich. Schön, dass ihr beide hier seid.
Ja, freut mich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Voll gut.
Ja, also ich bin wirklich total erfreut und würde direkt mal mit dir beginnen, Said. Du lebst in Kaiserslautern. Wir haben verabredet, dass wir dir diese Fragen stellen dürfen. Und ich würde direkt mal mit dieser ersten Frage beginnen. Kannst du unseren HörerInnen erklären, was das für eine Einrichtung ist, in der du da lebst, mit wem du da lebst? Wie sieht es so aus in der Einrichtung?
Also ich wohne in einer Jugendwohngruppe, in der Jugendliche von 12 bis 21 wohnen können. Und es sind meistens um die 8 Jugendliche in einer Gruppe. Jedoch haben wir 2 Gruppen, die eigentlich verbunden sind. Und pro Gruppe gibt es dann um die 6 bis 7 Betreuer, die im Schichtdienst arbeiten.
Und Eike, du arbeitest in genau so einer Einrichtung. Ist das so, wie Said es beschreibt, oder ist es bei euch ganz anders?
Also bei uns ist die Mehrheit der Gruppen auch genau so. das mit dem Unterschied vielleicht, dass wir Wohngruppen für ganz unterschiedliche Zielgruppen haben, von kleinen oder jüngeren Kindern über Jugendliche bis zu jungen Erwachsenen, auch junge Eltern mit ihren Kindern haben wir genau. Aber unsere Wohngruppen sind, wie bei dir, Said, auch in so einem Wechselschichtsystem organisiert, so, was man einfach wissen muss, dass es super viele unterschiedliche Ideen und Konzepte von Wohngruppen gibt. Und ich glaube, dass all das, was wir auch heute so besprechen werden miteinander, muss man einfach dazu sagen, da gibt es immer auch noch andere Konzepte häufig zu, so, die auch unterschiedlich nochmal gestaltet sind. Aber eine ganz klassische Form ist die mit, da sind arbeitenden Kolleginnen in der Wohngruppe in unterschiedlichen langen Diensten. Bei uns sind es sowas wie, ich fange mittags an und arbeite dann bis zum nächsten Tag mittags und schlafe dann auch da in der Wohngruppe und begleite dann quasi einmal 24 Stunden mit. Und dann kommt der nächste oder die nächste Kollegin in den Dienst. Genau.
Said, wir haben eine ganz wichtige Gemeinsamkeit. Uns liegt beiden Beteiligung am Herzen, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Das haben wir gemeinsam. Und weil dir das so wichtig ist, bist du auch im Kinder- und Jugendrat von SOS Kinderdorf engagiert. Jetzt ist es ja so, junge Menschen kommen in der Regel nicht freiwillig in eine Wohngruppe. Also das ist meistens so, dass sie sich nicht freiwillig dafür entscheiden, nicht mehr bei ihren Eltern oder ihrer Ursprungsfamilie zu leben, sondern sie werden, das nennt man so in der Fachsprache, vom Jugendamt in Obhut genommen. Na, das ist das, was man so in der Fachsprache häufig sagt. Wie kann denn in so einer Situation, wo jemand in so eine Wohngruppe kommt und na, das auch noch was Neues ist für die Person, wie kann denn dann in so einer Situation Partizipation in der Wohngruppe aussehen?
Also das Thema Partizipation und Beteiligung ist in der Wohngruppe an sich auch sehr divers. Es kann von ganz klein sein, also kann ich mitentscheiden, was es zu essen gibt, oder kann ich mitentscheiden, wie mein Zimmer aussieht, bis kann ich wirklich was am Konzept irgendwie mit besprechen, entscheiden, wie ich meine Aufgaben zu tun habe. Also es sieht, glaube ich, auch in jeder Wohngruppe ein bisschen anders aus. Ich würde sagen, dass ich bei uns ziemlich das Glück habe, dass Beteiligung bei uns ziemlich groß geschrieben wird, indem wir verschiedene Möglichkeiten zur Beteiligung haben. Unter anderem ein gutes Beschwerdesystem, das wir selber mit aufgebaut haben, und regelmäßige Besprechungen, in denen geklärt wird, ob was verändert werden kann oder was unsere Wünsche sind.
Eike, wenn du das so hörst, wie ist das denn bei euch? Wie ermöglicht ihr als Fachkräfte Beteiligung in genau diesem Kontext? Und die Frage, ist das überhaupt eine Priorität, wenn es ja eigentlich erstmal darum geht, dass Kinder und Jugendliche ein Dach über dem Kopf haben, so Stichwort Hilfeplangespräche?
Das kann man total aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und ja, es hat Priorität und es hat Priorität zu sein, muss man auch einfach sagen, weil einfach die jungen Menschen in dem Hilfesystem einfach ein Recht darauf haben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist mittlerweile sehr umfangreich auch irgendwie festgeschrieben von der UN-Kinderrechtskonvention bis ins SGB 8, wo irgendwie alle diese Dinge drinstehen, wie Hilfen funktionieren, genau. Deshalb hat das total Priorität. Es hat auch pädagogisch eine totale Priorität, weil es darum geht, junge Menschen zu empowern in diesem ganzen Prozess und ihnen die Chance zu geben, da mitzugestalten und nicht dem ausgeliefert zu sein. Deshalb ist das total wichtig. Bei uns, wir haben auch so ein Kinder- und Jugendparlament, also sowas, was du auch gerade beschrieben hast, Said, wo Vertreter aus all unseren Wohngruppen und Projekten zusammenkommen mit der Leitung der Einrichtung. Wir haben Handreichungen für Kinder entwickelt mit Kindern und Jugendlichen zusammen, wo die Rechte drin stehen. Wir haben zwei Ombudspersonen, also zwei unabhängige Personen, die nicht Teil unserer Einrichtung sind, die kontaktiert werden können, wenn junge Menschen das Gefühl haben, hey, ich brauche hier jemanden an meiner Seite, der nicht hier direkt arbeitet, aber der erstmal für mich auf meiner Seite steht. Und du sprichst in Obhutnamen an, da ist es das mir immer total wichtig, das auch mit gleich als erstes denen zu sagen, weil das ist ja die totale Ausnahmesituation, dass plötzlich ich da lande und das erste Mal in meinem Leben und gestern habe ich vielleicht noch zu Hause geschlafen oder so. Genau, und dann höre ich vielleicht auch auf. Wenn ich länger im Hilfesystem bleibe, gibt es diesen Rhythmus von Hilfeplangesprächen. Also das Jugendamt hat da bestimmte Dinge einfach zu klären drin, dann werden einfach festgeschrieben, wie soll das irgendwie funktionieren. Da haben Kinder und Jugendliche ein aktives Recht, daran mitzubestimmen und mitzugestalten und zu sagen, das ist keine Entscheidung, die das Jugendamt alleine trifft oder irgendwelche sorgeberechtigten Personen, sondern das ist etwas, was, wo idealerweise die Perspektive der Kinder und Jugendlichen ganz arg mit einfließt und berücksichtigt. Und das ist einfach deren Recht. Und das, wenn das gelebt wird, ist es gut.
Ja, genau, es ist das Recht, es ist nicht nur Teil der UN-Kinderrechtskonvention, sondern auch Teil des SGB VIII, völlig klar. Und da reden wir auch immer wieder im Podcast drüber, dass Recht halt sehr geduldig ist, wenn es auch um so eine ganz praktische Sache geht. Und so eine praktische Sache, da würde ich gerne auch noch von euch beiden mehr erfahren. Said, jetzt ist es ja so, dass dieser Kinder- und Jugendrat von SOS Kinderdorf, der regelt jetzt nicht, wie es in einer einzelnen Wohngruppe aussieht, sondern da geht es darum, dass so übergeordnete Fragen und Probleme angesprochen werden und adressiert werden, eher so Richtung Politik, weil eben auch nicht immer alles super gut funktioniert und Politik da auch einen ganz schönen Teil zu leisten hat. Darum machen wir Jugendpolitik hier. Said, zuerst an dich. Was müsste sich denn in diesem System ändern, damit die Perspektiven junger Menschen wie deine Perspektive wirklich im Zentrum stehen, und zwar nicht nur in der Wohngruppe, wo es, wie du gerade sagtest, gut läuft, sondern eben auch, dass die Politik die Interessen von Kindern und Jugendlichen, von allen Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellt. Was muss sich da am politischen System ändern? Da macht ihr ja auch im Kinder- und Jugendrat immer wieder Sachen dazu.
Ja, genau. Also ich glaube, die Schwierigkeit ist so ein bisschen, dass Kinder und Jugendliche nicht so ganz die Priorität sind, weil sie auch nicht die Wählerschaft repräsentieren. Ich würde sagen, guter erster Schritt wäre erstmal vielleicht das Wahlalter auf 16 abzusenken. Aber auch generell auch Kindern und Jugendlichen, die nicht die Möglichkeit haben zu wählen, Möglichkeiten der politischen Partizipation zu geben. Das bedeutet, also so toll wie ein Jugendparlament auch ist, es ist nicht ganz so niederschwellig und im Endeffekt hat man immer irgendwie dieselben Zielgruppen da. Und der Kinder- und Jugendrat, finde ich, ist in dieser Hinsicht eigentlich ziemlich toll. Auch wenn er leider, also wenn der Kinder- und Jugendrat spezifisch nur auf SOS Kinderdorf basiert ist, man wird dazu aufgemuntert quasi, sich zu beteiligen. Und auch bei diesen Kinder- und Jugendraten wenigstens ein bisschen vorbeizuschauen. Und dadurch, dass wir auch diese Repräsentanten in den verschiedenen Orten haben, ist es so, dass jeder irgendwie damit in Verbindung kommt. Also zumindest die meisten. Und sowas in einer größeren Art und Weise zu haben oder etwas zu haben, was auch Kindern und Jugendlichen, die nicht in einer Einrichtung leben, die Möglichkeit gibt, sich ihre Stimme quasi hörbar zu machen. Ich glaube, das ist es, was wir wirklich brauchen.
Ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe so ein bisschen gejubelt, weil natürlich Wahlalterabsenkung, da bin ich sofort am Start. Das sind auch die Themen, die uns in der Jugendpolitik total wichtig sind. Insofern, ich kann das komplett unterstreichen, was du sagst. Aber also natürlich guckt man als Fachkraft, Eike, da irgendwie ähnlich, aber dann irgendwie noch mal anders drauf, weil es ja auch um so Strukturfragen geht. Was muss sich aus deiner Sicht an diesem System ändern, damit die Perspektiven von Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel in Wohngruppen, in stationären Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, dass das auch politisch irgendwie Resonanz findet?
Also erstmal schließe ich mich in allem Said an, so, das einmal so fürs Protokoll. Ich glaube, wir müssen es einmal stringent von ganz klein nach groß denken, weil sonst funktioniert es nicht. Also wir brauchen in den Gruppen Fachkräfte, denen das wichtig ist und die dort auch im Kleinen Beteiligung ermöglichen und das erlebbar machen. Und wir brauchen dort Menschen, die junge Menschen dazu ermuntern und sie darin stärken. Weil nur dann kann quasi so die nächsten Schritte funktionieren. Nur dann können Jugendliche irgendwie auch Lust bekommen und auch empowered werden und auch die Chance bekommen, dann in die nächste Ebene, in ihre Einrichtung zu gehen. So. Und dann, umso weiter wir skalieren, irgendwie braucht es immer quasi ähnliche Äquivalente. Und da sehe ich durchaus an verschiedenen Stellen noch, ich sehe eigentlich, die sich da total super auf den Weg machen mittlerweile, aber an bestimmten Stellen, wir haben noch nicht flächendeckend Selbstvertretungen von Kindern und Jugendlichen aus der Jugendhilfe. Es muss gar nicht stationär sein, so sagen wir, wir können auch machen, die Pflegekinder und teilstationäre Angebote und so weiter irgendwie mit reinnehmen, gegenüber Jugendämter, gegenüber den Ausschüssen auf Kommunalebene, Kinder- und Jugendhilfeausschuss gibt es in jeder Kommune so, wo ich finde, da müssten die mit drin sitzen, wenn es um kommunale Jugendhilfeplanung geht, wenn es an die, es gibt Netzwerktreffen auf kommunaler Ebene zwischen allen Einrichtungsträgern, da müssen die irgendwie mit dran sitzen, auf Landesebene. Genau, aber dafür muss eine Kultur gelegt werden, dafür müssen junge Menschen erleben, dass sie wirksam sind und dass es gewollt ist, dass sie gehört werden. Und deshalb ist das so unfassbar wichtig, dass Menschen wie du, Said, sich da so engagieren einfach. Und ich glaube, da können wir auch dankbar sein als Fachmenschen irgendwie, dass deren Job das ist.
Ich kann da gleich irgendwie gute Nachrichten vielleicht einschieben, weil du das gerade gefordert hast, Eike. Seit vorgestern gibt es ein neues Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz in NRW, das AGK JHG. Also ab bald, wenn das Gesetz in Kraft tritt, haben sogenannte Jugendselbstvertretungen eine gesetzlich vorgeschriebene beratende Stimme in jedem kommunalen Jugendhilfeausschuss. Also in NRW hat sich da vorgestern der Weg, wie es dann umgesetzt wird, ist weit, aber seit vorgestern gibt es immerhin ein Gesetz, das sagt, dass Jugendselbstvertretungen, großer Begriff, beratend in diesen 186 Jugendhilfeausschüssen in NRW sitzen dürfen. Ich würde sagen, kleiner Sieg.
Obwohl es nur auf NRW bezogen ist, würde ich sagen, ist das ein guter Weg, erstmal quasi, dass dieses Bundesland ein Vorbild ist. Und ob potenziell auch andere Bundesländer ein ähnliches Gesetz übernehmen.
Total. Also es gibt welche, die haben es schon und es gibt welche, die sind meilenweit davon entfernt. Aber wie du gerade sagst, ne, auf den Weg machen ist schon ganz cool.
Ich muss es nochmal am Rand auch einwerfen. Natürlich ist es auch kommt am Ende auch eine Frage von Sicherung des Jugendhilfesystems immer wieder mit rauf. Also ob Kinder und Jugendliche sich verwirklichen können, hängt auch damit zusammen, wie die Jugendhilfe einfach finanziell ausgestattet ist. Und das kommt gerade in Zeiten von kommunaler Knappheit. Und das wissen viele auch nicht, dass diese ganzen Hilfeleistungen ausschließlich aus dem kommunalen Haushalt laufen, zu Schwierigkeiten. So dass wenn junge Menschen sagen, wir wollen gerne hier auch was gestalten, so braucht es auch dafür Ermöglichungsräume, die auch Geld kosten, Einrichtungen zu gestalten und dass junge Menschen da mitgestalten können.
Auch in dem Themenbereich haben wir ja schon mal eine Folge zu gemacht und haben da auch schon mal was zu gesagt. Wir würden gerne nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen. Wir haben in der Einleitung in dieser Folge zu diesem Interview auch darüber gesprochen, welche Konzepte eigentlich hinter dem Begriff Familie verbergen. Ein Begriff, den wir oft so schnell auch mal daher sagen. Und Seth, wir würden dich gerne fragen, kann eine Wohngruppe eigentlich sowas wie Familie sein?
Das ist eine schwierige Frage, auch eine Frage, die mir mehrmals über den Weg kommt, als jemand, der in einer Wohngruppe wohnt. Ich würde jetzt einfach sagen, es kommt immer drauf an, weil ich persönlich und eine Menge Leute, die ich kenne, die hier wohnen, in dieser Jugendwohngruppe, würden sagen, nee, für uns ist das keine Familie. Liegt aber auch so ein bisschen dran, dass wir alle irgendwie noch einen Draht zu unserer Familie haben. Vielleicht sieht es in anderen Wohngruppen oder bei anderen Personen ganz anders aus, vielleicht auch bei Jüngeren, vielleicht ist das ein Altersunterschied. Ich würde sagen, es gibt schon die Möglichkeit, zumindest familienähnlich zu sein. Aber für mich persönlich glaube ich nicht, dass ich das jemals als Familie sehen würde.
Und da gibt es ja diese Fachkräfte auf den Wohngruppen, also ErzieherInnen, Sozialpädagoginnen, SozialarbeiterInnen, die da auch eine Rolle dafür spielen, ob sich jemand zumindest irgendwie zu Hause fühlt. Ne? Wir reden da noch gar nicht von Familie, sondern dass man sagt, das ist mein Ort, den kann ich gestalten. Hier bin ich richtig und hier fühlt es sich gut an. Eike, als Fachkraft verbringst du viel Alltag mit den BewohnerInnen in deiner Einrichtung und da geht es richtig viel um diese Art von Beziehungsarbeit. Wie ist es denn aus deiner Sicht? Kann man das als eine Art Familie bezeichnen und trotzdem als Fachkraft eine professionelle Haltung bewahren? Weil es ist dann doch ein Job. Du bezahlst deine Miete damit.
Total richtig. Das ist meine ganz persönliche Haltung, weil zu all dem kann man unterschiedliche Haltungen haben. Ich ganz persönlich vermeide es, da von Familie zu sprechen. Einfach, weil ich nicht weiß, was Familie für die Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite, bedeutet eigentlich. Und wir müssen da leider auch ein bisschen ehrlich sein. Es ist einfach auch eine Zweckgemeinschaft, die in den Wohngruppen entsteht. Es gibt auch andere Wohngruppenformen, die so eher familienmäßig angelehnt sind. Da kommt es im Wort drin vor. Aber auch da wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig. Aber natürlich ist es so, dass idealerweise ich mich in Wohngruppen das als Mensch zur Verfügung stelle, so als echtes Gegenüber und mir die Dynamik mit den Menschen dort, das einfach am wichtig ist und am Herzen liegt. Und wie du sagst, genau, ich bezahle damit irgendwie mein Leben. Und was man nicht vergessen darf, ich habe die Chance zu gehen. Und die Menschen dort haben diese Chance nicht. So. Und entsprechend muss ich mich auch da verhalten. So. Und entsprechend ist das einfach ein anderer hat dieser Ort da eine andere Funktion als Lebensraum als für mich. So. Genau. Und trotzdem versuche ich es irgendwie mit den Menschen dort miteinander irgendwie zu schauen, wie können wir hier irgendwie eine schöne Dynamik miteinander haben. Und wenn das dann ist, dass sich Menschen da gut beheimatet fühlen, so, ist auch ein schwieriges Wort, beheimatet, so, muss man auch sagen. Oder zu Hause fühlen oder so. Also manchmal fehlen da mir auch die richtigen Vokabeln quasi. Also sagen, okay, da kann ich jetzt gerade sein. Darum geht es ja. Und das Gefühl haben, ah, hier sind Menschen, mit denen kann ich hier gerade gut sein. Dann ist das total schön. Und dann finde ich, das zu bewerten und dem einen Namen zu geben, das dürfen die Kinder und Jugendlichen dann tun. Und dann kann ich da auch teilweise gut mitgehen.
Ein Eindruck in den Alltag einer Wohngruppe gibt auch ein Film, der am 5. Juni erschienen ist, in den deutschen Kinos gestartet ist, den Anna, den du schon gesehen hast, beim Achtung Berlin Filmfestival. Und der hat auch während des Deutschen Kinder- und Jugendhilfetags schon Raum bekommen, wurde da gezeigt. Im Prinzip Familie heißt der Film, ist ein Dokumentarfilm vom Regisseur Daniel Abmar, der in den vergangenen Monaten schon mehrere Preise auch gewonnen hat. Und der stellt eine entscheidende Frage: Was bedeutet Familie? Und wer entscheidet eigentlich darüber? Der Film begleitet über ein Jahr hinweg den Alltag in einer Wohngruppe in Brandenburg mit mehreren Jungen zwischen 8 und 14 und von drei Erzieherinnen in einer Wohngruppe und zeigt eben, wie sie jungen Menschen in schwierigen Lebenssituationen Geborgenheit geben und Unterstützung. Und Anna, du hast den Film schon gesehen. Wie fandest du ihn denn?
Ja, er wurde mir von Freundinnen ans Herz gelegt, die in der Jury dieses Filmfestivals waren. Und die sagten, die haben nichts mit Kinder- und Jugendhilfe zu tun. Die sagten, wir haben den Film gesehen und haben sofort an dich gedacht. Das ist voll dein Thema. Also sind mein Freund, der ist Sozialarbeiter, und ich da reingegangen und wir fanden den Film super stark. Und zwar nicht, weil er so filmisch so besonders ist, also im Sinne von ganz besondere Kamera, ganz besondere Musik, sondern weil es so, also man merkt, dass dieser Regisseur Daniel Abmar ganz viel Zeit dort verbracht hat. Der ist nicht einfach so im RTL-Reportagenstil reingerauscht, hat versucht, irgendwie so ein paar skandalöse Bilder zu kriegen und so Vorurteile neu aufzurufen oder zu reproduzieren, sondern du merkst, dass da so ganz viel Beziehungsarbeit auch schon lief. Und dadurch wirkt das total authentisch. Man kommt ganz nah an diese Jungs ran, die krasse Situationen durchleben. Aber es werden zum Beispiel auch Hilfeplangespräche gezeigt. Und während für uns, die wir uns da so ein bisschen mit auskennen, ist das, wir wissen, was Hilfeplangespräche sind. Aber das Publikum, das um uns rum saß, sagte dann auch später so im Q&A mit dem Regisseur, naja, also das ist für uns ganz neu. Wir kennen das gar nicht. Das ist ja toll, dass da junge Menschen mitsprechen können. Und es war einfach so interessant, dass da so Vorurteile mit diesem Film auch irgendwie geknackt werden konnten. Ich musste an ein paar Stellen schon auch arg schlucken, weil es mir nahe ging. Aber jetzt bin ich auch ein Profi. Das ist auch mein Job. Ich bezahle mit solchen Sachen auch meine Miete und kann da noch mal anders drauf schauen. Aber ich glaube, der Film ist super wichtig dafür, dass Menschen Vorurteile abbauen und herausfinden, wie unterschiedlich das Leben von jungen Menschen, von Kindern und Jugendlichen in solchen Wohngruppen auch aussieht. Also es werden auch die Eltern gezeigt und ich mit Blick auf das Thema Fachkräfte, also das war total interessant zu sehen, wie so drei ErzieherInnen, einer, der war bei der Bundeswehr davor und ist sozusagen von der Bundeswehr dann dort in diese Wohngruppe gekommen, macht eine Erzieherausbildung. Das ist total interessant, sich das anzugucken, wie unterschiedlich eben auch dort Heimat, Zuhause, der Ort, an dem ich mich wohlfühle, wie dieser Ort gestaltet ist, weil die Fachkräfte ihn auf eine bestimmte Art und Weise prägen. So, das fand ich total interessant. Und ich habe es gerade schon gesagt, dieser Filmemacher Daniel Abmar, der war auch da nach diesem Screening des Films. Und als wir diese Folge geplant haben, haben wir gesagt, warum fragen wir ihn nicht einfach, ob er uns mal kurz eine Sprachnachricht schickt? und uns sagt, warum wir diesen Film anschauen sollten.
Die Zuschauerinnen lernen durch unseren Dokumentarfilm In Prinzip Familie, wie es in solch einer Wohngruppe funktionieren kann. Durch diesen filmischen Einblick hoffen wir, einen Raum für Gespräche und Austausch zu öffnen, und wir hoffen auch, Vorurteile abzubauen und gewisse Stigmata zu durchbrechen. Und zwar nicht nur für die Kinder und Jugendlichen selber, die natürlich unseren unglaublichen Respekt verdienen für alles, was sie meistern und alles, was sie leisten müssen, oft viel mehr als andere Kinder und Jugendliche in dem Alter tun, aber auch für zum Beispiel die Herkunftsfamilien, für die biologischen Eltern und Erziehungsberechtigten, die den großen Mut hatten, um Hilfe zu suchen. Gleichwohl verdienen auch die Erzieherinnen und Erzieher unser großer Respekt. Die machen einen wahnsinnig wichtigen Arbeit, die viel zu wenig gesehen wird und zu wenig Wertschätzung bekommt in der Gesellschaft. Wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte, dann hoffe ich, dass durch unser Film junge Menschen, die noch vor einer Berufswahl stehen, möglicherweise inspiriert werden und sich nach dem Film denken, weißt du was, dieser Beruf, Erzieherin zu werden oder Erzieher, das wäre doch was für mich. Und ich glaube, wenn das passiert, ja, dann ist das größte Ziel, was wir erreichen konnten, erreicht.
Eike, Said, wenn ihr das jetzt hört, diese Sprachnachricht von Daniel, vielen Dank nochmal an dieser Stelle auf jeden Fall dafür. Was denkt ihr dazu?
Ja, also ich bin immer froh, irgendwie unsere Perspektive mehr Raum zu geben, also von Kindern und Jugendlichen in der Jugendhilfe und in Einrichtungen. Auch einfach, weil ich das Gefühl habe, dass die einzigen Bilder oder Visionen oder Gedanken, die Leute zu dem Thema haben, meistens aus veralteten Filmen und Stereotypen kommen. Und ich glaube, mit dem Thema Vorurteile hat irgendwie jedes Kind, jede Jugendliche aus Einrichtungen zu kämpfen. Sachen wie, dass wir alle irgendwie dass wir alle asozial sind oder dass wir uns nicht benehmen können oder dass wir einfach nicht gut genug für den Arbeitsmarkt sind. Also es kommt alles Mögliche und ich bin da einfach froh, dass man vielleicht einen anderen Einblick auf uns dann hat.
Ja, also ich kann mich da erstmal total anschließen, also sowohl dir, Said, als auch der Sprachnachricht, und finde das irgendwie eine wertvolle Perspektive und fand die Perspektive von Wertschätzung total wichtig, die da drin steckte, für die ganzen Menschen, die in diesem ganzen System drumherum irgendwie beteiligt sind, als Kinder, Jugendliche, als Eltern, als Fachkräfte. Ich finde, es ist irgendwie ein total schöner Job, weil es A, total sinnstiftend ist und irgendwie so echt um das Miteinander irgendwie geht und man Menschen darin begleiten darf, ihren Weg zu gehen und wenn es gut läuft, sie erlauben, dass man denen mitgeht, so. Und das finde ich ist einfach ganz, ganz schön und es bedeutet, diese ganzen schönen Momente, die zum Leben dazugehört, auch irgendwie gemeinsam geteilt zu bekommen, wenn die jungen Menschen das zulassen. Es gehört auch dazu, die schweren und schwierigen Momente miteinander zu teilen. So, ich glaube, muss man auch fair sein, auf beiden Seiten. Also so, also auch für die Kinder und Jugendliche ist es schwer, manchmal irgendwie ihre Zeit mit uns zu teilen, glaube ich. Aber ich finde das einfach toll, da als Lebensbegleiter, sage ich mal, ein bisschen die Erlaubnis zu haben, da vielleicht irgendwie jemanden mit zu begleiten, ein Stück ihres Weges.
Im Prinzip Familie, ein Film, der in vielen deutschen Kinos zu sehen ist, und wir empfehlen ihn euch von Herzen, da mal reinzuschauen. Mehr Infos dazu findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Ich würde gerne noch über ein jugendpolitisches Thema sprechen, das mit der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen hat und eigentlich nicht genug an Bedeutung gewonnen hat. Und das war eigentlich auch vorher schon ein total wichtiges Thema. Die Politik hat noch nicht so richtig drauf geguckt. Ich möchte mit euch, Eike und Said, über das Thema psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen sprechen. SS Kinderdorf hat eine Petition gestartet, die man ab Mitte Juni unterschreiben kann. Ich habe nochmal nachgefragt, also das muss jetzt durch so politische Mühlen, aber bald kann man dann diese Petition unterschreiben. Man muss sie unterschreiben, liebe Leute, man muss sie unterschreiben. Und die Forderung dieser Petition klingt für mich total einleuchtend. Kinder und Jugendliche, und ich zitiere jetzt hier, Kinder und Jugendliche sollen in Zukunft selbst entscheiden dürfen, ob sie eine Psychotherapie in Anspruch nehmen, wenn sie die nötige Einsicht und Reife besitzen. In schwierigen oder gar gefährdeten Lebenslagen darf dringend benötigte Hilfe nicht daran scheitern, dass eine elterliche Zustimmung fehlt. Diese Petition habt ihr vom Kinder- und Jugendrat von SOS Kinderdorf initiiert, Said. Warum ist sie für alle jungen Menschen, aber insbesondere für Jugendliche in stationären Einrichtungen so wichtig? Worum ging es euch denn dabei?
Ja, also ich glaube, insbesondere seit der Corona-Pandemie ist den meisten Leuten bewusst geworden, was für eine dringende Notlage wir eigentlich mit der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen haben. Ich glaube auch, viele Leute, die in Einrichtungen wohnen, haben im Endeffekt irgendwie auch mehr Berührungspunkte damit, ob es mit sich selber oder mit MitbewohnerInnen ist. Und die Dringlichkeit dieser Gesetzesänderung liegt hauptsächlich daran, dass ich erzähle erstmal von der Perspektive von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen. Meistens, also oftmals ist es so, dass die Eltern sich weigern, einer therapeutischen Behandlung des Kindes irgendwie zuzustimmen. Das bedeutet, obwohl das Kind eigentlich nach dem Therapeuten die Einsichtsfähigkeit hat und so eine Therapie auch ohne Probleme starten und verarbeiten könnte, hängt es dann an der Zustimmung der Eltern. Obwohl die ja eigentlich auch nicht die Profis quasi in dem Sinne sind. Also insbesondere, wenn die Eltern zum Beispiel das Sorgerecht haben, aber im Grunde eigentlich nichts mit den Kindern und Jugendlichen zu tun haben und gar nicht wissen, wie es denen persönlich geht. Oder wenn es getrennte Elternteile sind und da ist dann daran hapert, weil ein Elternteil sagt, ja, ist kein Problem, und das andere sagt immer noch, nee. Also mache ich nicht aus, was weiß ich warum. Also für uns ist es besonders wichtig, weil viele auch einfach nicht diesen Bezug zu ihren Eltern haben oder zu ihren Sorgeberechtigten. Oftmals ist es auch so, dass nur gewisse Teile der Sorgeberechtigung quasi abgenommen werden. Das bedeutet, meine Eltern könnten absolut in dem größten Teil nicht für mich sorgeberechtigt sein, aber immer noch im Thema Gesundheit das Sorgerecht haben. Kinder und Jugendliche unter 15 haben ja genauso einen Bedarf an Therapie wie Kinder und Jugendliche über 15. Und ich glaube, diese Gesetzesänderung wäre auch nicht nur für Kinder und Jugendliche in der Einrichtung wichtig, weil es ja in jeder Lebenslage so sein kann, dass man unter 15 Jahre ist und die Eltern nicht ganz einsehen, warum man vielleicht in Therapie gehen müsste oder selber Schwierigkeiten und Stigmatas an Therapie haben.
Eike, hast du denn auch mit solchen Themen schon Erfahrungen gemacht?
Also ich erlebe das bei uns und bei den Kollegen, ich habe mich ein bisschen umgehört, aktuell nicht so als das große Thema, sehe aber trotzdem die absolute Notwendigkeit dafür. So, das möchte ich ganz klar sagen und kann nur dazu aufrufen und unterstützen, das mit zu unterschreiben. Denn wenn ein junger Mensch zu der Erkenntnis kommt für sich, mir könnte das gut tun, dann hat er schon so viel geleistet in der Regel, dass warum ihm dann noch Steine in den Weg legen, egal wie die aussehen könnten. So, und dann müssten sich eigentlich alle Türen erstmal öffnen. So, und deshalb finde ich das unfassbar gut, diese Initiative. Und kann das nur unterstützen. So. Und finde, da werden wieder Kinder oder da sind Kinder teilweise abhängig. Und können dann die nicht die Hilfe bekommen, die sie brauchen und die sie für sich selbst erkennen.
Ja, die Referenz ist auch da auf die UN-Kinderrechtskonvention. Das ist eigentlich auch an der Stelle relativ klar.
Absolut.
Insofern, genau, wir rufen auf, diese Petition zu unterschreiben, sobald sie online ist. Wir verlinken in den Shownotes den Link auf die Seite von SOS Kinderdorf. Da wird sicher bekannt gegeben, wann dann die Petition unterschreibbar ist. Und ich würde sagen, Jendrik, bei dir auf Instagram unter @rjendrik und bei mir unter @medien.politik.partizipation und sicher auch bei SOS Kinderdorf. Leute, folgt uns, falls ihr uns noch nicht folgt. Folgt auf jeden Fall SOS Kinderdorf, denn da werdet ihr sicher erfahren, wann diese Petition online geht. Und dann braucht es uns alle. Es geht um nichts weniger als die Gesundheit aller Kinder und Jugendlichen. Und ich würde sagen, da sind wir sowieso als Berufsjugendliche immer am Start. Eike, Said, danke, dass ihr hier bei Berufsjugendlich zu Gast wart und uns Einblick in euer Leben und in eure Themen gegeben habt. Das ist für uns immer ganz wertvoll, weil wir auch nicht in allen Bereichen unterwegs sind. und glauben, dass es wichtig ist, für Jugendpolitik ein breites Verständnis zu bekommen. Und eben nicht nur, Said, du hattest es vorhin so gut gesagt, dass bestimmte Beteiligungsformen zum Beispiel auch nur bestimmte junge Menschen ansprechen. Genauso ist es mit der Jugendpolitik als strategischem Ansatz. Gute Politik muss immer für alle Kinder und Jugendlichen gemacht werden, unabhängig von allen Identitätsmerkmalen. Und ihr habt hier gerade einen ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, ich bedanke mich, dass ich dabei war. Ich bin immer froh, wenn ich Jugendlichen in meiner oder ähnlichen Situation eine Stimme geben kann.
Ja, ganz, ganz lieben Dank zuallererst auch Said dir, dass du das irgendwie deine mit uns geteilt hast und euch für die Einladung. Echt gut, danke.
Nach diesem, wie ich finde, in Teilen auch sehr bewegenden Interview biegen wir in die beliebte Schlusskurve ein. Und ich teile zu Anfang das, Anna, ich wurde verlinkt von einem unserer HörerInnen, die in einem Seminar war und dort fiel das Wort Schlusskurve und sie mussten an uns denken.
Oh,
Ja,
das ist, heißt,
also.
das ist der Begriff, mit dem du immer im Gedächtnis bleiben wirst.
Ja.
Jendrik mit der Schlusskurve. Ja.
Ja, ich denke,
Voll
irgendwann
schön.
wird man sagen, Jendrik, der mit dem Weisheitszahn, dem Schrank, der nie aufgebaut wurde und der Schlusskurve. Daran werden sich die Leute erinnern. Ganz egal, was jugendpolitisch dabei rauskam, mehr kann man auch nicht erreichen. So. Von daher, wir schauen uns an, was machen wir eigentlich in den nächsten 2 Wochen bis zur nächsten Folge, unabhängig, dass wir natürlich Pfingsten, den Geburtstag der Kirche, zelebrieren. Es steht Wahl an im Jugendpolitischen Ausschuss bei uns, das höchste Beschlussgremium der Evangelischen Jugend NRW. Und ich stehe zur Wiederwahl als stellvertretender Vorsitzender. Ich bin sehr gespannt. Eike übrigens auch, steht
Ja.
auch zur Wahl als mein Kollege im stellvertretenden Vorsitz, kann man schon mal
Toi,
sagen.
toi, toi, ja.
Toi, 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 vielen Dank. Es steht ein weiterer Workshop zum Thema Antirassismus an. Ich bin auf einer Trauerfeier, das möchte ich auch deswegen erwähnen. Der Erich ist mit 94 verstorben und der war über 80 Jahre CVJM-Mitglied. Also der hat ganz, ganz viel mitgemacht. Ich war ein paar Mal bei ihm zu Hause, habe die Original-Westbund-Satzung, alte Hefte, die heutzutage sehr problematisch sind, aber also was Geschlechter und sowas angeht, aber die natürlich Zeitgeschichte sind. Und ich hoffe, ich habe ihm mehrfach auch zu seinen Lebzeiten gesagt, vermerk irgendwo, dass ich diese Kisten bekomme. Und deswegen werde ich da zu dieser Trauerfeier am Dienstag hingehen. Ja, das bewegt mich gerade, aber 94 ist ja auch einfach ein gutes Alter. Genau, und wir haben eine Einführung. Die Westfälische Kirche hat endlich eine neue Präses und da gibt es eine Einführung. Also vielleicht mal wieder Zeit für so ein Schnittchen-Ranking, aber wir
Was
schauen
ist
mal.
denn eine Präses?
Ja, eine Präses ist quasi die Vorsitzende einer Landeskirche, so die hauptamtliche Leitung einer Landeskirche und das ist in Westfalen Annette Kurschus gewesen und dann gab es jetzt lange Zeit keine Nachfolge aus unterschiedlichen Gründen und jetzt wurde eine Nachfolge gefunden und die führen wir dann bald ein. Was war bei dir los?
Nee, was ist bei mir los? Wir gucken
Oh,
in die
ist.
Zukunft.
Ah
Hatte ich
ja,
nicht, um
richtig.
Gottes Willen,
Oh,
hatte ich nicht,
natürlich. Was ist bei dir los?
ja, genau, ich wollte so Raum-Zeit-Kontinuum, da
Es
ist ein
verfliegt.
Glitch, es verfliegt, wir brauchen auch Wochenende.
Ja.
Ja, ich moderiere kommende Woche einen Fachtag des BMBFSFJ zum Thema Ganztag und Jugendarbeit, werde auch viele Menschen so aus der Jugendarbeitsbubble wieder treffen, freue mich da sehr drauf. Dann geht es auch für mich in die Verbandsvergangenheit. Ich bin nämlich auf der Bundeskonferenz der KJG meines Heimatverbandes in Altenberg zu Gast und freue mich da sehr drauf, auch weil da eine liebe Freundin aus der Bundesleitung verabschiedet wird und deshalb lauter so alte Häsinnen und Hasen eingeladen hat. Und ich glaube, das wird einfach ein super netter Abend. Ich freue mich da riesig drauf. Ich bin beim sogenannten Hessentag in Bad Vilbel. Es ist so wie eine Art Messe, die es jedes Jahr in Hessen gibt. Und da spielen Bands, und es gibt politische Angebote, es ist so ein bisschen Messe, Jahrmarkt. Da war ich im Workshop zusammen mit Miriam Zelicke, die Kinderrechtebeauftragte von Hessen. Da freue ich mich auch drauf. Und dann bin ich einen Tag auf den Jugendpolitiktagen hier in Berlin, wo auch wieder hunderte junger Menschen aus ganz Deutschland zusammenkommen, um sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen. Was mich aber am meisten beschäftigt, Jendrik, wann kommt endlich der Sommer?
Nächste
Jetzt
Woche.
um, ja, hoffentlich. Wir nehmen jetzt extra freitags auf, damit wir jetzt ein bisschen freies Pfingstwochenende haben, weil sonst nehmen wir ja ganz häufig sonntags auf. Und also ich gucke raus, ich hoffe, das wird ehrlich gesagt noch was.
30 Grad, nächste Woche 30 Grad.
Okay. Okay, I count on you. Das,
In
ich
Essen.
hoffe. Ja, okay, gut. Dann, ja, es ist ja auch eine besonders schöne Stadt, wie wir wissen.
Absolut.
Absolut. Die nächste Folge, Folge 39 von Berufsjugendlich, erscheint am 23.06. Wir können euch jetzt schon unser Thema verraten. Wir widmen uns einer Frage, die ich, Jendrik, gerade super häufig höre. Also wirklich egal, wo ich einen Vortrag halte, immer wieder wird diese Frage gestellt: Ja, aber wie erreichen wir denn junge Menschen? Und wir hatten dazu schon mal eine Folge, aber ich habe das Gefühl, dieses Thema ist ein Dauerbrenner. Und ich würde gerne da noch ein bisschen den Finger in die Wunde legen und drüber sprechen, wo klafft denn da eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit in der Jugendarbeit? Also wir sagen, wir erreichen alle, erreichen wir wirklich alle, tun wir alles und erreichen wir haben es gerade von Said gehört, vielleicht auch nur besondere Jugendliche, weil wir selber viel zu hohe Hürden aufbauen. Darum geht's in der nächsten Folge Berufsjugendlich. Jetzt, genau, beenden wir aber erstmal Folge 38. Folgt uns, liked uns auf Instagram, auf Spotify, auf Google Podcasts. Wir brauchen eure Sterne. Wir wissen viele, viele, viele. Wir haben viele, viele Hörerinnen. Wir sehen es in unseren Statistiken. Aber wir wollen ja auch, dass Leute, die bei Apple Podcasts sich so Empfehlungen geben lassen, dass die sehen, da gibt es einen Podcast zum Thema Jugendpolitik. Das ist ja nichts anderes als Zukunftspolitik. Der hat viele Sterne. Das wird zauberhaft sein. Ne? Also herzliche Einladung, unserem Hobby ein paar Sterne zu schenken. Und sonst würde ich sagen, passt gut auf euch auf, habt eine gute Zeit und wir freuen uns drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüssi!
Ciao.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder an junge Menschen glauben. Produktion, Redaktion und Moderation: Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge. Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.